Was ist so der gefährlichste Job, den ihr kennt? Sagt mal, schmeißt mal rein. Gefährlichste Job. Sprengmeister, okay. Hausfrau. Okay, das sagt ein Rettungssanitäter. Der muss es wissen. Polizist? Bodyguard. Komisch, keiner sagt Pastor. Ja. Hat es aber, nee, Quatsch, hier. Also als ich im Studium war, da habe ich so viel gelernt, da war ich irgendwann blöd. Und was machst du dann, wenn du so viel lernst, der Kopf ist voll? Wie kriegst du den Kopf wieder leer? Mit? Nee, hätte ich besser mal gemacht. Ja, da hätte sich das ein bisschen alles so verfestigt. Ich habe Fernsehen geguckt, ja. Andere haben Computer gespielt, ja. Battlefield, besonders nach Dogmatik. Und ich habe halt Fernsehen geguckt und ich habe zwei tolle Serien kennengelernt. Vielleicht kennt der eine oder andere die ja auch. Das erste war Rares für Bares. Kennt ihr das? Oder Bares für Rares? Bares für Rares, okay. Total cool, ne? Hier der Kollege mit dem Bart, richtig schön. Und da gab es eine andere. The Deadliest Catch. Weiß nicht mal, wie das auf Deutsch heißt, die Serie. Der gefährlichste Job Alaskas. Wisst ihr, worum es da geht? Nee, das waren die Fischer. Genau. Die Königskrabben und Schneekrabben. Wie wusstet ihr eigentlich, dass es am gefährlichsten ist, diese Schneekrabben zu fangen, fischen? Weil da müsst ihr nämlich raus in einer bestimmten Saison und da ist windig und richtig kalt. Also, wenn ihr Schneekrabbenfischer werden wollt in Alaska an der Beringsee, das ist so mit der gefährlichste Job, den es so gibt. Auf jeden Fall in Alaska oder so generell. Weiß nicht, ob das prozentual mit. Es gibt wahrscheinlich mehr Hausfrauen als Krabbenfischer. Ja. Hätten wir jetzt mehr Krabbenfischer, hätten wir mehr Krabben wahrscheinlich, die Hausfrauen dann wieder zubereiten können. Wahrscheinlich, ja. Also Krabbenfischer ist echt ein gefährlicher Job. Die fahren da raus mit ihren Schiffen und die sind jetzt nicht riesig groß. Und die heuern immer so Saisonarbeiter an. Die arbeiten dann für eine Saison, das sind so 4 Monate. Da arbeiten die dann immer auf der Beringsee, werden da eingelernt und dann hat man immer so einen Vormann. Und ich habe diese Serie sehr gern geguckt, weil da immer Action war. Da war immer Spannung. Weil die sind rausgefahren, haben diese Dinger rausgeworfen, diese Käfige. Und dann nachher sind sie wieder zurückgefahren und haben die eingeholt. Was jetzt witzig war, wenn sie die Käfige eingeholt haben, da war es gefühlt immer stürmischer, als wenn sie die ausgeworfen haben. Und der Ton war auch ziemlich rau da auf dem Schiff. Da wurde viel rumgeflucht und die Amerikaner, die piepsen ja immer alles aus. Dann hörst du immer piep, 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 ne? Die ganze Zeit. Und irgendwie war es dann spannend zu gucken, wenn die Wellen so kamen, der Wind und das Wasser und das Eis und die dann diese Käfige hochgeholt haben. Da war es auch immer gefährlich, wenn du die auf den Kopf gekriegt hast oder irgendwo hin. Das haben sie gesagt, wenn der Knochen nicht rausguckt, musst du weiterarbeiten, war so ein Spruch. Ja? Da war es immer spannend, ist das Körbchen voll, was da rauskommt, oder leer? Und dementsprechend war auch dann die Stimmung. Wenn die rumgefahren sind, haben die Körbchen hochgeholt, sind so riesige Körbchen, und da waren jetzt nur zwei, drei Krabben drinne. Da war die Stimmung richtig mies. Da haben die sich auch mal unter Deck auch schon mal auf die Nase gehauen, weil die so frustriert waren. Und sie wussten eigentlich nie richtig, ob sie jetzt einen Fang machen oder nicht. Aber ihre Hoffnung war, dass die irgendwann den Fang ihres Lebens machen. Die machen ungefähr, also ist auch lukrativ, die machen ungefähr, ich habe mal nachgegoogelt, ob das jetzt wirklich so stimmt, nagelt mich da nicht fest, aber für eine Saison, für 4 Monate machen die so 100.000 Euro oder 100.000 Dollar. Das lohnt sich, ne? Da gehen aber auch jede Saison ein paar Leute über Bord und kommen nicht wieder und werden dann wahrscheinlich von den Krabben gegessen. Das ist die andere Sache. Also es ist schon ganz schön gefährlich. Und ich habe mich gefragt, warum machen die das? Warum gehen Leute auf so ein Boot, ja, was total gefährlich ist, und fischen Krabben? Ne? Warum machen die das? Da kann man sagen, ja klar, wegen der Kohle. 4 Monate, 100.000 Euro. Wer wäre dabei? Mal ganz spontan. Ah, doch so viele. Peter, aber du eine Kajüte dann hier als Mutje, oder? Ja. Warum machen die das? Ja klar, die machen das wegen der Kohle. Wenn die viele, viele Krabben haben, dann haben die viel Geld. Und da haben sie aber auch Leute interviewt. Und da gibt es ganz viele, die machen es nicht wegen der Kohle, sondern einfach, weil die es toll finden. Die finden das einfach toll, auf dem Meer zu sein und das zu machen. Die fühlen sich dazu berufen, Krabbenfischer zu sein. Als ich im Urlaub war, Anfang des Jahres, und ich muss sagen, ich war so ein bisschen am Ende, dann saß ich auf der Couch in Holland und da gibt es so, gegenüber von mir war dann so ein Poster, das war, keine Ahnung, 2 Meter groß, und da war so ein einsamer Leuchtturm. Und das ist so ein Bild von Ikea, Demar heißt das, glaube ich, so ein Leuchtturm, und dann spritzt da gerade das Wasser so gegen den Leuchtturm, und da saß ich da und ich hatte meinen Bäckermontag. Bäckermontag ist für mich, sonntags predige ich, montags habe ich früher frei gemacht, jetzt mache ich samstags frei. Und montags war für mich immer so eine Zeit, wo ich einfach ausgelaugt war. Da wollte ich kein Pastor mehr sein, sondern Bäcker. Ja, da wollte ich hier mit so einem roten Auto die Brötchen ausfahren. Da dachte ich, das ist besser als Pastor sein. Und dann saß ich so und hatte meinen Bäckermontag quasi da und guck mir den Leuchtturm an und dachte, Leuchtturmwärter, das wär's. Da habe ich gegoogelt, ja, und es gibt noch eine Stelle, die ist frei bei den Osterinseln. Ja, auf einer einsamen Insel, da hast du immer nur Sturm und Wind und es ist immer nur schlechtes Wetter. Und da wirst du mit dem Hubschrauber hingeflogen, ja, und musste dann, ich glaube, 4 Monate oder 5 Monate musst du dann da bleiben und da fliegt auch keiner mehr dann hin, weil das Wetter so schlecht ist. Ja, du musst die ganze Saison da bleiben und darfst du dann irgendwelche Wetterdaten auswerten oder sowas. Und dann saß ich da so und habe echt gedacht, ja, Leuchtturmwärter, das wär's. Aber dann kam mir hoch, Manuel, nee, du bist doch auch zu etwas berufen. Gott hat dich ja nicht berufen, jetzt Leuchtturmwärter zu werden, hinten bei den Osterinseln irgendwo am Ende der Welt. Sondern der hat dich doch berufen. Und ich finde, Berufung ist immer so ein wichtiges Teil. Und dann kam mir dieser Vers hoch, mein Berufungsvers, wo Gott mir gesagt hat, Manuel, ich möchte, dass du Pastor wirst, ich möchte, dass du dich für die Gemeinde einsetzt, ich möchte, dass du das Evangelium verkündigst. Aus Esra 7,10, das teile ich mit euch. Das ist der Vers, der mich dazu gebracht hat, dass ich hier vorne stehe. Ohne den wäre ich heute nicht hier wahrscheinlich. Gott hat mir da gesagt durch Esra, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn, also das Evangelium, zu erforschen und zu tun. Und in Israel, das war für mich damals Deutschland, weil ich in den USA gelebt habe, und in Deutschland das Gesetz und Recht zu lernen, also das Evangelium in Deutschland zu verkünden, das war meine Berufung. Und ich glaube, für uns Christen ist das Thema Berufung ein wichtiges Thema. Und auch damit dass wir uns auseinandersetzen, wozu hat Gott mich berufen? Dass wir uns die Frage stellen, wozu hat Gott dich berufen? Leuchtturmwärter bei den Osterinseln, Krabbenfischer oder zum Menschenfischer? Ich bete mit uns und dann steigen wir in den Text ein. Vater, ich danke dir für dein Wort, das mächtiger ist und schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, das wirklich unser Mark und Bein durchdringt, das in unser Herz spricht. Ich danke dir, dass ich es so oft erleben konnte, dass dein Wort ein Hammer ist, der wirklich ja, die harte Schale meines Herzens aufbricht und ja, an das Weiche rankommt, sodass ich verändert werden kann. Und ich glaube, heute ist das auch so ein Moment für den einen oder anderen von uns. Und ich wünsche mir, dass es ein Moment für uns wird, dass es ein Moment wird, wo dein Wort wirklich ja, die Schale unseres Herzens entfernt und unser Herz berührt mit der Botschaft, die du heute für uns hast, mit der Berufung, mit der Beauftragung, die du heute für uns hast. Und ich bitte dich, dass es einfach in unser Herz reinrutscht und dass wir uns verändern lassen von deinem Wort und dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Tuer. Und so bitte ich dich um deinen Segen für diese Predigt und für den Rest des Gottesdienstes. Amen. Wir sind ja in der Predigtreihe und ich habe ein bisschen gekürzt. Ich habe gemerkt, das ist zu lang. Meine Predigten sind generell, neigen eher zur Ausschweifung, ja, wollte ein bisschen kürzen. Ich mache heute nur die Verse Markus 1, 16 bis 18. Und da lesen wir, als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon, das ist, der wird irgendwann umbenannt als Petrus, und sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer, logisch. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Ich habe mich gefragt, und der eine oder andere vielleicht auch von euch, warum gehen denn die auf einmal mit? Ja, die waren selbstständig, relativ lukratives Geschäft, zu fischen, ja, auch ein sehr altes Gewerbe. Und warum stehen die auf einmal auf, werfen ihre Netze hin, verlassen Vater und Mutter, ja, verlassen ihr Unternehmen und folgen diesen dahergelaufenen Wanderprediger nach? Wenn man jetzt bei diesem Text bleibt, dann kommt es zu Spekulationen. Und ich liebe ja zu spekulieren. Aber ich habe gesagt, heute mache ich das mal nicht. Ich habe gesagt, wir gucken uns einfach mal einen Paralleltext an, der das so ein bisschen weiter erklärt. Und ich glaube, das ist sehr aufschlussreich für dich heute, dieser Paralleltext. Und ich lese uns einen Paralleltext aus Lukas-Evangelium. Und der bringt hier einfach Licht ins Dunkel. Der zeigt uns auf, warum die Jünger mitgehen. Und der zeigt uns auch auf, warum das heute wichtig ist, für dich zu wissen. Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Tada! Auf einmal war er da. Und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Wahnsinn! Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus den Menschen zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihr Netz zu reißen begann. Deshalb winkten sie den Fischern in anderem Boot zu, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Wenn man jetzt das nochmal die Parallelstelle gelesen hat, dann kann man sich das schon ein bisschen erklären, warum die überhaupt mitgegangen sind. Weil die was mit Jesus einfach auch erlebt haben. Markus, das ist so ein SMS-Evangelium, das geht hier relativ Schlag auf Schlag. Und wir gucken uns ja in dieser Predigtreihe an, wie Jesus wirkt. Weniger das, was Jesus ja auch sagt, aber das, wie Jesus wirkt, was Jesus getan hat. Und ich finde das sehr aufschlussreich hier. Was Jesus hier macht, ist nicht Zufall. Jesus hat das hier voll durchgeplant, voll durchordiniert. Dass er sich das Boot genommen hat, hinausgefahren hat, dass er diese Sachen gemacht hat, hat Jesus voll durchgeplant. Das war nicht spontan, sondern sehr bewusst. Denn er wollte hier den Jüngern, das waren ja noch nicht seine Jüngern, aber dem wollte er eine Lektion erteilen und uns was zeigen. Das Erste, was Jesus hier macht, Jesus predigt vom Fischerboot. Und er macht das, um den Fischern ein Gleichnis zu geben. Ja? Jesus predigt vom Fischerboot aus, um den Jüngern ein Gleichnis zu geben. Ein Bild, das sie verstehen. Also Jesus spricht immer in der Sprache, die wir verstehen. Ja, die Fischer wussten, wie man fischt, und Jesus ging dann gegen das Boot und predigte aus dem Boot heraus. Normalerweise wirft man Netze aus dem Boot hinaus und fischt, und Jesus predigt aus dem Boot hinaus. Jesus evangelisiert aus dem Boot hinaus, wie ein Fischer fischt. Und dann fragt er Simon, ob er nicht rausfahren kann und nochmals die Netze auswirft, um nach Fischen zu fischen. Jetzt ist Jesus ja kein Fischer, sondern Zimmermann. Der hat überhaupt keine Ahnung vom Fischen. Und ist auch hier Pastor. Pastoren haben auch keine Ahnung normalerweise vom Fischen. Und Simon ist der Fachmann, der weiß, wie man es macht. Und er sagt, hör mal zu, Jesus, wir haben jetzt die ganze Nacht gefischt, so wie es im Fischereihandbuch oder im Lehrbuch steht, so macht man das. Ja, und wir haben nichts gefangen. Aber was jetzt hier besonders ist, Simon oder Petrus glaubt Jesus. Simon vertraut Jesus. Er ist Jesus gehorsam. Obwohl er weiß, eigentlich hat Jesus überhaupt keine Ahnung vom Fischen, aber er vertraut ihm. Warum? Warum vertraut er Jesus? Weil Jesus Autorität hat. weil er Jesus predigen gehört hat. Und er nennt Jesus Meister. Ja? Jesus hat eine Ausstrahlung. Jesus gibt Petrus hier was, das ihm Vertrauen schenkt in Jesus. Und was macht Petrus? Er ist gehorsam und wirft die Netze aus, obwohl er weiß, da passiert nichts. Wahrscheinlich hat er das Netz genommen und hat gesagt, oh ja, der hat sowieso keine Ahnung, aber ihm zuliebe, er ist ja der Meister, ist ein Rabbi, ja, ist er Pastor, ja, keine Ahnung, der arme Mann, aber ich werfe es jetzt einfach für ihn aus, dann habe ich ein ruhiges Gewissen und ja, dann hat er es rausgeworfen. Er hat das gemacht, er respektiert hier Jesus. Und dann lesen wir, als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fisch. Netz rausgeworfen mit der Erwartung, da passiert nichts. Und dann passiert was Unheimliches, was sie noch nie erlebt haben, was total übernatürlich ist. Sie fangen auf das Wort Jesus hin eine große Zahl an Fisch. Denkt dran, das ist ein Gleichnis hier auch. Ja? Und das Netz beginnt zu reißen und sie brauchen die Hilfe von den anderen Fischern und sie füllten beide Boote und beide Boote, da war so viel Fisch drin, ich weiß nicht, wie es gerochen hat, aber es war so viel Fisch drin, dass das Boot anfing zu sinken. Und ich liebe sowas zu lesen, wo Jesus Menschen überrascht, wo du denkst, oh ja, für den lieben Mann werfen wir was aus und machen was. Und nachher Jesus gibt so an und es kommt so viel Power einfach rüber und so viel Fisch hier und es passiert einfach ein Wunder und man wird absolut total überrascht. Man ist einfach verblüfft, was einfach da passiert, was Jesus hier macht. Und ich hoffe, du hast solche Erlebnisse in deinem Leben, wo du echt klein gedacht hast und hast gedacht, ja, es wäre schön, wenn wir 3-4 Fische hätten, ja, und das Ding ist voll. Nehmen wir mal das Butterfly-Event. Da wird gebetet, oh, hoffentlich kommen da ein paar Frauen hin, ja, und das Ding wird voll und übersteigt unsere Kapazitäten. Oder du hoffst in der Jungscha, oh, hoffentlich kommen ein paar Kinder, und dann sind auf einmal 20 Kinder. Und immer wieder erleben wir solche Erlebnisse, dass Jesus einfach das Netz voll macht. Das, übrigens habe ich das jeden Sonntag hier. Ja? Wenn ich 3 Minuten vor 10 hier sitze und denke, wo sind die denn alle? Wann kommen die denn? Ja? Und dann bin ich so froh, dann gehe ich mir kurz raus zum Beten oder ich hole mir noch ein Glas Wasser und dann komme ich rein, dann ist die Bude voll. Das ist für mich ein Wunder. Ich frage mich, wo kommt ihr alle her? Hat jemand das Beam erfunden? Das ist schon. Und dann, wenn der Nils Hofmann da ist, ja, um 10 nach, dann weiß ich, jetzt können wir Gottesdienst feiern. Ein Wunder. Warum wirkt Jesus dieses Wunder hier drinne in diesem Vers? Warum zeigt er, warum gibt er hier auf einmal an? Was will er den Jüngern damit zeigen, sagen? Was sollen die Jünger dadurch lernen? Was sollen wir daraus lernen? Jesus erteilt uns hier eine Lektion und er sagt, wir sollen die Netze auswerfen. Die Netze füllen tut jemand anders. Wir fragen uns immer, was ist Gottes Werk, was ist unser Werk? Was sollen wir tun, was tut Gott? Und als Pastor fragst du dich ja ständig, ja? Wie arbeitet das zusammen? Und Jesus sagt hier, euer Auftrag ist es, Netze auszuwerfen. Und mein Auftrag ist es, die Netze zu füllen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Mit den Booten. Und ich glaube, das Boot, können wir einfach sagen, das steht hier auch für die Gemeinde. Ja? Jesus hat es ja so ordiniert und so gesagt, dass er sagt, euer Auftrag ist Netze auswerfen, mein Auftrag ist Fische ins Netz. Ja? Und jetzt sagen wir mal, die Gemeinde ist das Boot. Was passiert denn häufig mit diesem Boot? Was machen wir mit diesem Boot? Wir sind da alle drinne und wir streichen das Boot schön an oder kaufen uns ein neues Boot und machen das Boot richtig hübsch und schön. Und was machen wir dann? Wir sitzen im Boot und warten darauf, dass die Fische reinspringen. Das Boot ist ja so schön, wir haben das renoviert, wir haben das umgebaut, ja, wir haben alles schön gemacht und jetzt warten wir darauf, dass die Fische ins Boot springen, weil das Boot so schön ist. Kommt euch das bekannt vor? Ich glaube, Jesus hat nichts gegen schöne Boote, ja, und schöne Gemeindehäuser und was weiß ich. Aber Jesus sagt, ihr sollt nach außen gehen, ihr sollt die, ja, macht euch ein schönes Boot, renoviert das, alles gut, ja, aber schmeißt die Netze raus. Das ist euer Auftrag. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Geht raus nach Galiläa. Geht raus und werft die Netze aus. Und ich füll die Netze. Ich mache euch zu Menschenfischern. Und das hat er den Jüngern versprochen und das hat sich bewahrheitet. Ja, er hat zu den Jüngern gesagt, ihr sollt Menschenfischer sein, ihr sollt Menschen fangen. Ja, und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, das ist auch passiert, das ist ja auch passiert. Ja, und Jesus sagt nicht nur, ihr werdet 2, 3 Fischchen haben, ja, sondern sagt, ich mache eure Netze voll. Apostelgeschichte 42, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Großes Volksfest in Jerusalem. Was machen die Jünger? Sie predigen, sie werfen die Netze aus. Gott füllt die Netze. Apostelgeschichte 5,14, und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen, viele Männer und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Apostelgeschichte 14,1, in Ikonien gingen Paulus und Barnabas genau wie in Antiochia zunächst in die jüdische Synagoge. Sie verkündigten das Evangelium, haben die Netze ausgeworfen, mit solcher Vollmacht, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, zum Glauben kamen. Zahlreiche, viele. Jesus füllt die Netze. Jesus startet mit diesen Menschenfischern eine Erweckungsbewegung. Und die Erweckungsbewegung hält schon so lange an, bis heute. Ihr seid Fische, ihr seid Gefangene, ja? ihr seid die Frucht der Menschenfischer vor euch. Jesus hat seine Jünger berufen, nicht nur berufen, damit sie in den Himmel kommen und durch, sondern er hat sie berufen und beauftragt und das geht weiter bis heute und Jesus macht genau das Gleiche. Jesus beruft dich zum Glauben, erweckt den Glauben in dir. Und Jesus beauftragt. Und dein Job, da möchte ich, dass du heute darüber nachdenkst, dein Job ist, ein Menschenfischer zu sein. Das ist nicht nur mein Auftrag. Diesen Job könnt ihr nicht delegieren. Ihr könnt nicht sagen, ja, da haben wir den Pastor für angestellt, soll er mal die Menschen fischen. Ja? Das macht der Evangelist, der ist der Menschenfischer. Das macht der Praktikant. Ja? Also ich hoffe, dass er das auch macht. Ja? Das macht der Praktikant. Nee, Jesus sagt, niet, niada. Ihr seid Menschenfischer, du bist Menschenfischer. Dein Auftrag ist es, Menschen zu fischen. Dazu hat dich Jesus zuallererst berufen. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Ihr seid Menschenfischer. Das Gleichnis, das Jesus hier macht, was er den Jüngern geschenkt hat, ist ja, also das Gleichnis liegt ja nicht in den Fischen, ne? Dass man vergleicht Fische und Menschen. Die Fische werden getötet und gegessen, ja, und die Menschen, die gefangen werden, werden gerettet und lebendig gemacht und befreit. Das passiert auch. Aber das Gleichnis, und das ist das, was wir wirklich wissen müssen oder verinnerlicht haben müssen, ist, dass du Jesus vertrauen musst, um Fische zu fangen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Dein Auftrag ist es, das Netz auszuwerfen, das Evangelium zu verkündigen. Das ist dein persönlicher Auftrag, überall dort, wo du bist. Und dann darauf zu vertrauen, dass Jesus rettet, dass Jesus das Netz vollmacht. Das liegt nicht in dir. Dein Auftrag ist, das Netz auszuwerfen. Aber dass Menschen gerettet werden, dass Menschen das Evangelium annehmen, dass das Netz voll wird, das liegt an Jesus. Und da möchte Jesus, und deswegen macht er auch das. Er sagt zu den Jüngern, werf das Netz aus. Und alle sagen, hier, du hast einen Schaden, du kannst das Netz nicht doch nicht auswerfen. Und Jesus sagt, doch, werf es aus. Und da macht er es voll. Und er hat damit gezeigt, wenn du mir vertraust, ja, die Kraft und Autorität, dass Menschen, dass das Netz voll wird, dass Menschen zum Glauben kommen, liegt in mir und nicht in dir. Aber du sollst das Netz auswerfen und Fische und Menschen fangen. heißt ganz praktisch für uns, dass du als Menschenfischer Menschen von Gott erzählst. Dass du ganz praktisch das Evangelium verkündigst. Dass du ganz praktisch Wahrheit in das Leben von anderen Menschen reinsprichst. Dass du ganz praktisch für Menschen betest. Dass du aktiv zuhörst. Dass du einfach guckst, wie geht's den anderen? Ja? Welche Probleme hat er? Wie kann Gottes Wort da drin wirken? Wie kann ich die Liebe Gottes diesen Menschen sagen? Ohne Menschen zu belehren, ohne Menschen niederzumachen oder was weiß ich, sondern Menschen zum Glauben einladen. Menschen von eurer Hoffnung erzählen. Menschen einfach von euch erzählen, wie ihr mit Jesus unterwegs seid, und Menschen zum Glauben einladen und denen sagen, hör mal zu, da ist einer, der hat dich unendlich lieb. Und er lädt dich ein, dass du mit ihm zusammen lebst. Und nicht, hört auf, Leute in die Gemeinde einzuladen. Nee, macht's. Aber das ist nicht evangelisieren, Menschen in die Gemeinde einladen. Das ist nicht Menschenfischen. Das ist Delegieren. Ich lade eine Gemeinde an und hoffe, dass der Pastor an dem Sonntag, wo ich jemanden einlade, eine evangelistische Predigt hält und was über Jesus sagt. Ja, das ist auch okay, aber euer Job ist es, diesen Menschen in erster Linie von Jesus zu erzählen. Klar, ladet die in die Gemeinde, alles Toure, alles gut. Ja? Aber euer Auftrag ist es, den Menschen in allererster Linie von Jesus zu erzählen. Das ist eure Berufung. Dazu hat Jesus dich berufen und dafür hat Jesus dich begabt. Und was hier heute passiert an diesem Sonntag, das ist Training Day. Ja, hier werden wir ausgebildet. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir zugerüstet werden und ausgebildet werden, um das Evangelium weiterzugeben. Das ist hier nicht nur, ich muss mal auftanken für die Woche. Das ist hoffentlich auch drin. Aber das ist auch fit machen für die Woche, dass du rausgehen kannst, das Evangelium verkündigst und Menschen von der lebendigen Hoffnung erzählst und einfach voller Begeisterung den Leuten den Weg zu Jesus zeigst. Dass du ein Menschenfischer bist. Und wenn wir hier sitzen und warten, dass das Boot sich füllt, dass die Fische reinspringen, dann werden die Reihen hier ganz schnell ganz noch viel leerer sein. Es gibt Gemeindewachstum ohne Menschen von außen, das ist nicht ideal. Ja? Gemeindewachstum ohne Bekehrung ist immer kritisch. Ja? Transfer der Heiligen oder was weiß ich. Mein Wunsch ist es, dass wir Menschenfischer werden, dass wir eine Gemeinde sind, die Menschen fischt, die sich nach außen richtet, die ihre Netze auswirft und darauf hofft und dafür betet, dass Jesus diese Netze voll macht. Und mein Gebet ist es, dass diese Netze reißen. Und mein Gebet ist es, dass dieses Boot sinkt oder am Sinken ist, sodass wir uns andere sagen müssen, kommt her, wir brauchen eure Hilfe, wir platzen. Ja, müssen Gemeinde gründen, müssen Leute woanders hinschicken, wo sie ausgebildet werden, wo sie weiterkommen, dass wir andere Boote uns holen, ja, dass diese Einheit der Christen immer schöner und klarer wird. Und das ist mein Gebet für uns heute und das ist, das glaube ich, auch, was der Text sagt. Und wenn du hier rausgehst, geh raus mit dem Gewissen, Jesus hat mich lieb, er freut sich an mir, er hat mich berufen zum Glauben, er hat mich in die Nachfolge berufen und Jesus hat mich aber beauftragt, Menschenfischer zu sein. Und das ist mein vornehmer Auftrag, den ich habe, mein vornehmer Auftrag. Du bist ein Menschenfischer und du bist eine Menschenfischerin. Und darin dürfen wir wachsen und das lernen. Das wünsche ich mir. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht nur berufst, damit wir ein chilliges Leben haben mit dir im Himmel, sondern du berufst uns und beauftragst uns, um deine Mission weiterzuführen in dieser Welt. Du hast es, warum auch immer, so ordiniert, dass wir dafür zuständig sind, die Netze auszuwerfen, das Evangelium zu verkündigen, in Wort und Tat, dass wir Menschen in ihr Leben liebevoll hineinsprechen, sie trösten mit deinem Wort, ihnen Hoffnung schenken durch dein Wort, sie aber auch hier und da vielleicht zurechtweisen mit deinem Wort. Und ich bitte dich einfach, dass du ja uns jeden von hier diese Bürde einfach auferlegst, dass wir Menschenfische sind oder auch diese Freude zu fischen. Und dass wir ja voller Freude und auch Spannung die Netze auswerfen, so wie diese Alaska-Krabbenfischer, und dann einfach schauen, auch wenn es gefährlich ist, und dann schauen, was passiert, ob du diese Netze, ob du diese Körbe füllst. Und ob das passiert, das liegt nicht an uns, sondern das liegt in deiner Kraft und in deiner Autorität. Und wir wollen da gehorsam sein und dir vertrauen. Und so bitte ich dich, dass du uns segnest und ich bitte dich, dass du die Netze einfach füllst, dass sie fast zerreißen, dass die Boote so voll sind, die Gemeinden hier in dieser Region so voll werden, dass sie fast sinken. Ich wünsche mir so, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen verändert werden, dass Familien verändert werden. Ja, dass du ganze Generationen veränderst, dass du ganze Regionen veränderst, Herr. Das wünsche ich mir so, dass das passiert. Und